Hallo liebe Reflektis, hallo liebe Ipus, hallo liebe Menschen, die sich diesen Podcast anhören und sich die Zeit nehmen und nehmen wollen, sich mit dem Thema Suffizienz zu beschäftigen und heute meinen Gedanken dazu zu folgen. Ich heiße Laura Henn, ich beschäftige mich seit nun 7 oder fast 8 Jahren mehr oder weniger mit dem Thema Suffizienz, vor allem in meiner Tätigkeit in der Wissenschaft. Ich bin Psychologin, Umweltpsychologin und beschäftige mich mit der so an der Schnittstelle von Sozialpsychologie, Umweltpsychologie und Persönlichkeitspsychologie. Und ich möchte kurz erzählen, wie ich zum Thema Suffizienz gekommen bin. Ganz kurz gefasst meine Erkenntnisse der letzten Jahre dazu grob zusammenfassen. Und dann zur jetzigen Situation und einer eher persönlichen Betrachtung überleiten und ohne Abschlusswort mit ein paar Fragen wahrscheinlich enden. Ich arbeite an der Uni Magdeburg seit 2014 und habe davor Psychologie in Freiburg studiert und habe mich eigentlich in der ganzen Zeit seit jetzt 10 Jahren mit Umweltpsychologie beschäftigt, weil mich die Frage nach menschlichem Verhalten und Nachhaltigkeit unglaublich fasziniert, wie wahrscheinlich viele von euch auch. Sonst wärt ihr wahrscheinlich nicht auf die IPU gestoßen. Und in dieser Zeit habe ich glaube im Jahr 2012 in einem Praktikum bei EFACT, kennen bestimmt auch einige von euch, einen Bürokollegen gehabt von einem anderen Institut, der sich sehr viel mit Suffizienz beschäftigt hat und der immer gesagt hat, wenn alle wüssten, wie toll Suffizienz eigentlich ist, dann müssten doch auch alle so leben. Kannst du das nicht mal in deiner Masterarbeit untersuchen, Laura? Was ist das Problem, dass die Leute nicht verstehen, wie toll Suffizienz ist? Die Welt müsste doch eigentlich ganz anders sein, wenn die Leute das nur begreifen würden. Diese Aufforderung habe ich zum Anlass genommen, mich wirklich in meiner Masterarbeit mit Suffizienz zu beschäftigen. Habe dann versucht, Suffizienz messbar zu machen auf der individuellen Ebene, und zwar wie man das in Psychologie lernt, im Verhalten, in den Einstellungen, und ich habe auch nach Hürden zur Suffizienz gesucht, also habe versucht zu erfassen, was hält eigentlich Leute davon ab, sich Suffizienz zu verhalten, was eben mein Kollege so unbegreiflich fand. Ich würde sagen, dass das konzeptuell nicht besonders ausgereift war, was ich da gemacht habe, aber es war eine sehr ausgiebige Gelegenheit, darüber nachzudenken, was eigentlich Suffizienz ist und was verschiedene Leute darunter verstehen. Ich habe damit dann weitergearbeitet, habe auch verschiedene andere Freunde und Freundinnen, auch aus der IPU, mich mit denen zusammengetan, die auch alle Suffizienz spannend fanden und was dazu gemacht haben. So ist ein kleines inoffizielles Forschungskollektiv entstanden. Und meine interessantesten Erkenntnisse aus diesen Jahren waren eigentlich einmal, dass es scheinbar so eine gewisse Zweigeteiltheit gibt, dass es sozusagen suffizientes Verhalten im sehr individuellen Bereich gibt, also das, wie verhalte ich mich, wo nehme ich mich im Konsum zurück oder konsumiere weniger oder bin sparsam oder bin genügsam. Und dann gibt es diesen ganzen Bereich von kollektiven Ansätzen, die sich auch irgendwie als Szene begreifen, sowas wie Tauschringe, gemeinsam Gärtnern, Alternativwirtschaften, Nachbarschaftsgeschichten, sich Gegenstände leihen, gemeinsam besitzen, Sharing, Kleiderkreise, all sowas. Also sozusagen Suffizienzpraktiken werden sie auch oft genannt, die man in der Gruppe durchführt, für die es eben auch essentiell ist, sich als Gruppe zu organisieren. Und mir ist es immer ein bisschen unklar geblieben, ob das eigentlich, sind es verschiedene Leute, die das eine oder das andere machen? Ist beides notwendig oder kann man auch als Eigenbrötler suffizient leben? Ich würde sagen, natürlich kann man das. Aber sozusagen diese zwei, Strömung ist zu viel gesagt, aber diese zwei Bereiche fand ich irgendwie recht offensichtlich, die sich da abgezeichnet haben. Dann gibt es natürlich die Wahrnehmung, dass es bei Suffizienz um Verzicht geht, auch um schmerzhaften Verzicht. Und das machen sich ja Leute, die sagen, ich würde eigentlich gerne anders, aber ich bin überzeugt, für die Nachhaltigkeit und die Umwelt und die ganze Menschheit ist es nicht möglich, dass ich so viel konsumieren kann, wie ich gerne möchte. Ich glaube allerdings, dass dieser Bereich des schmerzhaften, aber bewussten Verzichtes nicht so eine große Bedeutung hat, weil Menschen das nicht sehr lange verfolgen werden, wenn es nicht gut tut. Ich bin mir sicher, dass viele von euch auf Dinge verzichten, die ihnen wahrscheinlich eigentlich Spaß machen würden, aus ethischen Überlegungen und aus Gewissensgründen und auch aus Nachhaltigkeitsüberzeugung. Von daher will ich nicht abstreiten, dass es schmerzhaften Verzicht gibt, auch dauerhaft. Ich glaube aber, dass immer der Glaube daran da sein muss oder die Überzeugung da sein muss, dass das alles einen Sinn ergibt und dass andere mitmachen und dass wir irgendwie etwas tun können, um der Welt aus diesem Schlamassel zu helfen. Dann bei dieser Frage nach den Hürden, die ich in meiner Masterarbeit gestellt habe, warum verhalten sich Leute eigentlich nicht suffizient, war die ein ganz eindeutiges Ergebnis oder Erkenntnis, dass diese Hürde, die lautet, ich habe noch nie darüber nachgedacht, dass ich dies und das tun könnte, eigentlich die aufschlussreichste war. Also dass richtig viele Leute bei Sachen, die mir zu dem Zeitpunkt ziemlich offensichtlich erschienen, einfach noch nicht drüber nachgedacht hatten, dass das eine Option ist oder dass so ein Verhalten Beitrag zu diesem Problem leistet. Sei es sowas wie, ich habe noch nie drüber nachgedacht, dass ich weniger Fleisch essen könnte oder dass ich vielleicht auf ein paar Autofahrten verzichten sollte. Auch vieles, was man im Haushalt machen kann, so Kleinigkeiten oder dass man Sachen wiederverwenden kann. Dass das also tatsächlich bei einigen Leuten scheinbar ein Problem ist oder nicht ein Problem, aber eine Wissenslücke, die sie durchaus auch davon abhält, suffizient zu leben. Aber natürlich ist das auch ein Hinweis darauf, dass ihnen das Thema offensichtlich nicht so wichtig ist, dass sie sich bisher damit irgendwie beschäftigt hätten oder Gedanken dazu gemacht haben. Aber der Reflexionsaspekt war relativ stark, dass es viele geschätzt haben. So, dann ist mir in dieser Zeit der Beschäftigung mit der Suffizienz auch immer mehr klar geworden, dadurch, dass ich eben auch dann wissenschaftlich in der Umweltpsychologie gearbeitet habe, mittlerweile schon, dass Suffizienzverhalten eigentlich kaum was anderes ist als das, was wir als umweltschützendes Verhalten erfassen oder nachhaltiges Handeln. Also im Prinzip verfolgt es ja alles mehr oder weniger das gleiche Ziel. Ob es nun um Suffizienz oder um Umweltschutz, Naturschutz, Nachhaltigkeit geht, irgendwie liegt allem die Frage zugrunde. A, verstehe ich, dass wir gegenwärtig eine Nachhaltigkeitskrise haben und was die bedeutet, nämlich, dass wir als Menschheit so nicht weiterleben und wirtschaften können, wenn wir nicht alles zerstören wollen. Und B, der andere Teil der Frage lautet, ist mir das wichtig genug, dass ich bereit bin, mein eigenes Handeln stärker an Nachhaltigkeit auszurichten? Das ist das im Kern das, was wir messen, wenn wir in der Psychologie Verhalten, umweltgerichtetes, umweltschützendes, nachhaltiges, suffizientes Verhalten erfassen. Das ist auch eine meiner wichtigsten Einsichten der letzten Jahre, dass man sowohl Suffizienz als auch Nachhaltigkeitsmotivation, Umweltschutzmotivation und so weiter daran erkennt, wie sich jemand verhält. Nicht daran, was jemand sagt, sondern daran, was er oder sie tut. Und dann stand ich mit meiner Suffizienzforschung vor dem Problem, dass ich mich fragen musste, gibt es jetzt eigentlich einen Unterschied zwischen dieser Umwelt- oder Nachhaltigkeitsorientierung und Suffizienz? Und die Frage habe ich versucht zu lösen, indem ich weiter gedacht habe, dass Suffizienz vielleicht gar nichts mit Nachhaltigkeit direkt zu tun hat, also nicht davon motiviert ist, sondern eine Art intrinsische Genügsamkeit ist, also so eine Art Persönlichkeitseigenschaft. Gibt es Leute, die aus sich heraus einfach nicht mehr wollen? Die sind einfach nicht zufrieden, wenn man ihnen mehr gibt. Die wollen einfach nur sozusagen ihre Ruhe haben, die wollen nicht viel konsumieren, die wollen nicht super viel erleben, die sind einfach genügsam und zufrieden. Die wollen damit auch gar nicht unbedingt die Umwelt retten. Also die machen das nicht mit dem Ziel, zu sagen, wir übernutzen die Erde, wir müssen alle mal zurücktreten, sondern die sind wirklich intrinsisch genügsam. Und ich kenne einige Exemplare unserer Gattung, also ich kenne einige Menschen, bei denen ich das sehe, wo ich sagen würde, ja, die besitzen diese Eigenschaft, die sind einfach so, die brauchen nicht viel, um zufrieden zu sein. Aber ich war dann relativ skeptisch, ob das eine relevante Persönlichkeitseigenschaft ist, einfach weil sie relativ selten vorzukommen scheint. Aber es geht natürlich um die Frage, die wahrscheinlich in jeder Folge bis jetzt schon vorgekommen ist, was brauche ich, um zufrieden zu sein? Eine intrinsische Genügsamkeit würde diese Frage damit beantworten, nicht viel, aber viele Menschen sind sich eigentlich relativ bewusst oder glauben zu wissen, dass sie recht viele Dinge brauchen, um zufrieden zu sein, nämlich, weiß nicht, was brauchst du, um zufrieden zu sein? Brauchst eine schöne Wohnung, nette Freunde, eine sinnvolle Beschäftigung, Technik, die funktioniert, Anschluss an die Welt, was braucht man alles, um zufrieden zu sein? Gutes Essen, schöne Klamotten oder doch nicht? Möchte ich einen schönen Körper haben oder doch nicht? Was brauche ich, um zufrieden zu sein? Brauche ich Partys? Brauche ich gute Unterhaltung, tolle Musik, viel Sport? Vielleicht schaue ich gerne Fußball, besuche ich viele Leute, fahre ich gern Motorrad? Es gibt viele Dinge, aus denen Menschen Zufriedenheit schöpfen. Und jetzt kommen wir zur gegenwärtigen Situation, wo plötzlich ein Coronavirus um die Welt geht, auf das reagiert wird, in dem sehr, sehr, sehr viel von dem wegbricht, was wir sonst in unserem Alltag gemacht haben oder machen konnten. Es bricht weg oder es steht vielleicht auch nur still. Es ist natürlich vorübergehend nicht verfügbar, was wir sonst so gemacht haben. Und innerhalb weniger Tage hatten wir plötzlich leere Kalender. Sachen wurden abgesagt, Urlaube geplatzt, Besuche fallen aus, Konzerte finden nicht mehr statt, Konferenzen abgesagt. Vieles fällt weg, wie Freunde treffen, Familie besuchen, Bekannte besuchen. Viel Mobilität fällt weg. Man kann sich plötzlich nicht mehr so frei bewegen, wie man es immer selbstverständlich fand. Man ist nicht mehr so viel unterwegs. Auf Arbeit verändert sich vielleicht was oder an der Uni. Sport geht plötzlich in ganz vielen Bereichen nicht mehr. Alles, was wir so an Engagement haben, sei es im aktivistischen Kontext, im sozialen, im Umweltkontext, plötzlich funktioniert das nicht mehr mit den Treffen und den Aktionen, wie wir es gewöhnt sind. Man sitzt zu Hause und denkt sich, hoppla, was denn jetzt? Für viele Menschen ist in dieser Situation wirklich absolut gar nichts Positives zu erkennen. Das weiß ich, das möchte ich auch nicht in Abrede stellen oder schönreden. Es ist für viele Menschen unglaublich schwer, diese Zeit zu überstehen, alles plötzlich umzustrukturieren, zu jonglieren, mit einer ganz neuen Herausforderung umzugehen. Da ist jetzt nicht für alle gerade die Zeit zu reflektieren und sich tolle neue Perspektiven anzueignen. Deshalb möchte ich sagen, dass mir das klar ist und dass ich im Folgenden aus einer sehr privilegierten Situation spreche, denn mir hat die Krise nicht viele Probleme bereitet, sondern vielmehr viele Einsichten und Chancen auf Perspektivwechsel verschafft. Und ich weiß, dass ich damit nicht alleine bin, dass sich ja auch einige von euch dieser schwierigen Situation trotz allem auch etwas Interessantes oder Positives abgewinnen können. Gleichzeitig weiß ich, dass das für sehr viele Menschen nicht zutrifft und ich möchte niemandem unterstellen, hier ungenutzte Chancen liegen zu lassen, sondern möchte klar machen, dass das jetzt sehr subjektiv ist, was ich im Folgenden sage und sehr privilegiert sich ja auch, wenn man sich das leisten kann, jetzt gerade nicht vor Sorgen unterzugehen. Aber ich möchte ein paar Fragen, mit denen ich mich beschäftigt habe, seit Anfang, Mitte März mit euch teilen. Vielleicht findet ihr euch darin wieder, vielleicht nicht. Aber das Erste, was mich wirklich umgehauen hat, war das Gefühl, als sich der Kalender geleert hat. Erinnerst du dich daran, wie es war, diese Tage, als plötzlich eine Sache nach der anderen abgesagt wurde, verschoben wurde? Und sich der Kalender zunehmend leerte und alles, was festzustehen schien, sich einfach aufgelöst hat. Und es wurde plötzlich eine Zukunft in den nächsten Wochen und Monaten, von der man gar nicht wusste, was sie bringt. Und ich hatte eine sehr merkwürdige Mischung an Gefühlen, als mir das passiert ist. Es war eine Mischung aus Entsetzen. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass sowas mal passiert. Auch Trauer, es waren Sachen, auf die ich mich gefreut habe, die plötzlich abgesagt wurden. Klar eine Unsicherheit, aber auch eine unglaubliche Erleichterung. Es war für mich in der Situation auch besonders belastend, dass ich noch viele Termine hatte und ich habe da eine unglaubliche Erleichterung draus gezogen, dass die sich von selbst aufgelöst haben, so schade ich es fand. Und ich habe dieses leicht im wörtlichen Sinn gespürt. Es war wirklich, als würde ein Gewicht abfallen von meinen Schultern, von meiner Brust. Und ich hatte wieder mehr Raum zum Atmen und mein Atem wurde auch ruhiger. Wenn ich über die nächste Zeit nachgedacht habe, ist nicht mein Puls hochgegangen, sondern ich habe mich unglaublich beruhigt und hatte das einfach, seit ich erwachsen bin oder mich erinnere, noch nie, glaube ich, so viel ungeplante, undefinierte Zeit vor mir, wo einfach klar ist, hey, die Welt steht jetzt still, jetzt mehr geht gerade nicht. Wir gucken, was passiert. Vielleicht ging es dir ähnlich. Vielleicht war es schlimm. Vielleicht war es interessant. Vielleicht war es auch für dich erleichternd. Für mich war es vorwiegend erleichternd und ein unglaublich interessantes Gefühl, was ich eben schon lange nicht mehr hatte. Dann hat mich die Frage beschäftigt, ob ich eigentlich gern mit mir alleine bin. Die Frage hat mir erst auch ein bisschen Angst gemacht, weil ich tatsächlich vorher mir nicht oft Zeit genommen habe oder bewusst Zeit hatte, in der ich viel mit mir alleine war. Und es war klar, dass das jetzt viel mehr kommen wird. Und das war eine der interessantesten Fragen, die mich am Anfang beschäftigt hat, die mich dann auch sehr zufrieden gemacht hat. Also meine Antwort darauf oder meine Erkenntnisse daraus. Und ich möchte auch dich fragen, bist du eigentlich gerne allein mit dir? Kannst du das genießen? Bist du überhaupt jetzt mehr allein als vorher? Oder nicht? Kann ja sein, dass du trotzdem durchgehend in Gesellschaft bist. In welcher Gesellschaft? Aber dann ist vielleicht auch die Frage, was magst du an der Alleinzeit? Mir fehlen die Menschen, mit denen ich sonst viel gemacht habe und die vielen Aktivitäten. Ich mag ein reiches, aktives, beschäftigtes, bewegtes Leben und jetzt ist alles anders und ich lerne kennen, was ich eigentlich an der Alleinzeit mag. Was machst du, wenn du allein bist, wenn du einfach Zeit mit dir hast? Was macht dir mit dir selber Spaß? Und ich frage mich deshalb derzeit schon auch, wie viel von diesem Alleinsein ich eigentlich gern mit in die Zukunft nehmen will, wenn sich der Kalender wieder füllt, wenn das öffentliche Leben wieder an Fahrt aufnimmt, man wieder sich mehr vielleicht zumutet, als man manchmal sollte oder will. Das fand ich sehr interessant in der letzten Zeit. Dann die dritte Erkenntnis aus dieser Zeit, die mich sehr überrascht und irgendwie auch mit einer gewissen Zuneigung zu dieser Menschheit überrollt hat. Und über diese Menschheit kann man sich ja nun wirklich sehr oft ärgern oder den Kopf schütteln oder auch angesichts der Ignoranz und Dummheit, die wir als Menschen so ab und an mal an den Tag legen, kann man ja durchaus wütend werden, aber irgendwie kam mir diese Zuneigung zu dieser Menschheit so ein bisschen zurück, als ich gesehen habe, wie sehr alle nach draußen streben, wie sehr die Menschen es schätzen, einfach draußen zu sein, in der Natur, in der Sonne, an der frischen Luft, mit ein, zwei anderen Menschen, die ihnen lieb sind. Und plötzlich schien es eine Hauptbeschäftigung zu sein, dass man spazieren geht und einfach Gespräche führt. Und es schien irgendwie, oder es scheint auch immer noch, den Leuten gut zu tun und auch gut zu gefallen. Und ich spekuliere natürlich nur, wenn ich vermute, dass das vorher nicht bei allen zum Alltag gehört hat oder zumindest nicht so oft und so ausgiebig, dass sie einfach mit ihren Lieben spazieren gehen und das Gespräch und Zusammensein genießen. Und das gibt mir auch Hoffnung, dass dieses gute Miteinander mit anderen Menschen und auch mit der Natur irgendwie doch so vielen Menschen wichtig zu sein scheint. Ja, soziale Beziehungen haben auch sich vielleicht verändert durch diese Situation, wo plötzlich Kontaktbeschränkungen und auch Aktivitätsbeschränkungen herrschen. Was hat die Zeit mit deinen sozialen Beziehungen gemacht? Hast du in der Zeit mehr mit den Menschen gesprochen, für die du sonst vielleicht nicht so viel Zeit hast? Wie geht es dir mit den Menschen, die dir nah sind, mit denen du vielleicht zusammenlebst? Nervt ihr euch? Versteht ihr einander vielleicht besser? Habt ihr mehr Zeit miteinander verbracht als sonst? Habt ihr vielleicht auch neue Dinge voneinander gelernt? Ich finde, dass diese Ruhe, die sich eingestellt hat, durchaus auch ihre Auswirkungen auf Beziehungen hat und dass man mit mehr Ruhe Beziehungen anders gestaltet und anders wertschätzt. Diese Hauptfragen oder Hauptnachdenkanstöße über das Alleinsein, ob man Alleinsein eigentlich schätzt und sich mit sich selbst gerne beschäftigt, was eigentlich die Essenz sozialer Beziehungen ist, dass Menschen, die jetzt vielleicht mehr erkennen, sich Zeit füreinander nehmen. Und auch das Dritte, das Lernen, was es heißt, wenn man nicht viele Optionen zur Verfügung hat. wie jetzt. Wir können nicht allzu viele verrückte Dinge machen, die uns sonst in dieser überreichen, übersättigten Gesellschaft zur Verfügung stehen. Wir haben ein paar Möglichkeiten. Was machen wir mit diesen nicht so vielen Möglichkeiten? Und wie haben wir trotzdem eine gute Zeit? Was daran macht uns Spaß? Und kurz gesagt, was brauchen wir eigentlich, um zufrieden zu sein? Und dafür finde ich das wieder, Klammer auf, aus dieser sehr privilegierten Perspektive, Klammer zu, eine spannende Zeit, in der man vielleicht auch einfach lernen kann, was das ist. Und dieses suffizient zufrieden sein, was irgendwie mal am Anfang die Frage war, ist vielleicht doch keine Eigenschaft, sondern auch eine Fähigkeit. Etwas, was man sich beibringen kann, was man entwickelt, was man pflegt, was man lernen kann. Deshalb hat vielleicht mein Bekannter, der am Anfang dieser Geschichte stand, doch recht. Und wenn er sagt, dass die Leute suffizient leben würden, wenn sie nur wüssten, wie cool das ist, das heißt, wenn sie es erfahren könnten und lernen könnten, wie man suffizient lebt, wie man zufrieden ist, dann würden das vielleicht viel mehr Menschen machen. Vielleicht hat er recht, ich weiß es immer noch nicht. Aber ich hoffe, dass ihr etwas ziehen könnt aus der Zeit und dass ihr zufrieden seid, trotz allem.